Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Melinda hat schon angedeutet, es ist wieder Advent. Ich weiß nicht, ob du innerlich schon im Advent angekommen bist. Meine Frau fragte mich, bist du schon im Advent angekommen heute Morgen? Sag ich, ich habe auch festgestellt, dass es Advent ist. Dankbarerweise darf ich ja immer Predigten vorbereiten und bin dadurch dann doch auch im Herzen auf Advent angestellt und eingestellt. Und ich habe euch tatsächlich auch einen Adventtext aus der Bibel mitgebracht, mit dem ich mit euch heute Morgen drüber nachdenken will. Und es ist ein Text, der ist schon ein bisschen ungewöhnlich, aber ich glaube, dass er uns nochmal hilft, zu verstehen, was diese Adventszeit für uns persönlich sein und bedeuten darf. Ein Text, der uns vorbereitet. Von daher haben wir heute den mal unter die Überschrift gestellt, Advent, womit rechnest du? Und vielleicht denkst du gerade, ach, coole Sache, das wäre ja eigentlich wirklich mal gut zu wissen, wieso feiern wir eigentlich den Advent? Einer der Lehrer von meiner Tochter sagte immer mal so, nur wer richtig rechnet, kriegt auch das richtige Ergebnis raus. Dass wir uns also leicht verrechnen können, ist ja nun mal eine Tatsache. Und das kann uns natürlich auch passieren im Blick auf den Advent. Und dass das wirklich Realität ist, dass man sich da leicht verrechnen kann, davon berichtet uns der Prophet Maleachi. Nochmal kurz zur Erinnerung, wer war eigentlich Maleachi? Maleachi wirkte als Prophet zwischen 515 und 485 vor Christus, also rund so 500 Jahre vor Christi Geburt, die wir ja an Weihnachten feiern, worauf wir ja auch mit der Adventszeit zugehen. Und in dieser Zeit waren die Menschen in Israel ziemlich enttäuscht. Sie waren so sicher gewesen, dass es jetzt in ihrem Land wieder aufwärts ging. Sie waren aus dem Exil zurückgekommen, aus der Verbannung von Babylon wieder zurück nach Israel. Und sie hatten ihren Tempel wieder aufgebaut, der Tempel, wo Gott gesagt hat, hey, wenn ihr mit mir eine Begegnung wollt, kommt in diesen Tempel. Der war zerstört, jetzt war er wieder aufgebaut. Die Gottesdienste wurden wieder gefeiert und alle dachten, boah, jetzt ist eigentlich eine super Zeit, dass es mit uns hier wieder aufwärts gehen könnte. Jetzt ist bestimmt Gott wieder voll on fire für uns und jetzt geht's los. Das Problem ist, was losging, war der stinknormale Alltag. So wie bei dir und bei mir zu Hause auch. Da war nichts von großer Wellenbewegung, von einer goldenen Zeitalter, was auf sie zukam. Nein, es kam der ganz normale Alltag. Und wie das so ist beim ganz normalen Alltag, Sachen schlafen irgendwie ein. Naja, heute ist Sonntag, aber wir könnten ja auch mal ausschlafen, statt zum Gottesdienst gehen. Oder? Ist ja auch nicht wirklich schlimm, oder? Naja, und zwei Wochen später der gleiche Gedanke. Und dann kam es im Alltag dazu und man merkte irgendwie, man war nicht mehr im Herzen so geprägt von dem, was eigentlich so im Gottesdienst gesagt wurde und was die Beziehung mit Gott ausmacht und was Gott sich wünscht. Und dieses Gute im Herzen, das bekam irgendwie immer weniger Nahrung. Naja, und dann kriegte der eine schon mal so, im übertragenen Sinne, Sidekick. Also, es war irgendwie so, dass die Leute sagten, naja, wir müssen schon selber sehen, wie wir hier durchkommen. So genau hält das alles nicht mehr. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, das goldene Zeitalter kommt ja doch nicht. Also machen wir es so, wie wir es können. Das war so die Stimmung. Die Leute haben auch dann vernachlässigt, ihr Geld, den Zehnt zu geben, sodass der Tempel weiterfinanziert werden konnte, die Bedürftigen weiterfinanziert werden konnten. Es gab ja kein Sozialsystem. Oder eben auch die Priester, die am Tempel arbeiteten. Naja, und die Folge war, dass die Priester es dann auch nicht mehr so genau nahmen mit dem Gottesdienst und sagten, naja, wenn schon keiner mehr uns versorgt, wieso sollen wir hier jedes Mal den ganzen Opferritus durchführen? Wir machen Kurzarbeit. Und es war irgendwie so, es war so der Schlendrian eingezogen. Keiner hat es gewollt. Es war auch keine Absicht. Es ist auch nicht so, dass keiner mehr Gott wirklich irgendwie lieb gehabt hätte oder so. Es war halt einfach, wie es ist im Alltag. Es haben sich Sachen eingeschlichen. Und in der Folge kam es natürlich zu vielen unschönen Szenen. Szenen, die du aus den Nachrichten abends bei uns auch kennst. Egoismus, da hat wieder einer den anderen verprügelt, da hat wieder einer den anderen über den Tisch gehauen und so weiter. Also all diese negativen Erfahrungen, die du auch kennst. Und irgendwann waren die Frommen im Lande echt frustriert. Und sie sagten, was uns Malachi im Kapitel 2, Vers 17 berichtet. Jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. An solchen Leuten hat er gefallen. Wo bleibt er denn? Warum sorgt er nicht für Recht? Und vielleicht hast du so eine Frage auch schon mal gedacht. Dass du gesagt hast, wieso? Ich lebe doch als Christ, ich will im Alltag mit Jesus unterwegs sein. Wieso geht es mir oft so schlecht und denen, die nicht an Gott denken, oft so gut? Belohnt Gott neuerdings die Ungerechtigkeit? Vielleicht steckst du selber in so einer Phase in deinem Alltag, wo du niedergeschlagen bist, von Krankheit gezeichnet, Arbeitslosigkeit, Ungerechtigkeit. Menschen in deinem Umfeld, die das Leben zur Hölle machen. Und du versuchst irgendwie immer das Gute dagegen aufrechtzuerhalten, mitten im Alltag. Aber Gebimmel und die Axt, es will einfach nicht funktionieren. Die anderen reagieren einfach nicht positiv, sondern die Drecksäcke machen ihre Schweinereien weiter und kommen damit durch. Niemand gebietet diesen Arschgesicht an Einhalt. Das ist doch wirklich schlimm, oder? Entschuldigt, wenn ich es einfach mal so sage. Niemand gebietet den Einhalt. Und dann steht natürlich die Frage im Raum, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, wieso? Wieso lässt er das zu? Wieso geht es den Drecksäcken gut? Und mir, der ich mich gegen den Dreck dieser Welt auflehne, wieso geht es mir so schlecht? Wo ist denn dieser Gott? Wieso? Und in Israel müsst ihr euch noch vorstellen, da kam das nochmal erschwerend dazu, dass Gott den Israeliten gesagt hat, wenn ihr auf meinen Wegen geht, dann wird es euch auch wirtschaftlich gut gehen. Und jetzt erlebten die Israeliten, denen, die nicht auf Gottes Wegen gehen, geht es genauso gut. Die stehen scheinbar auch unter Gottes Segen. Das ist doch fies. Wie kann es dazu kommen? Wie konnte und wie kann sowas sein? Und es gibt darauf meines Erachtens keine einfache Antwort. Die Frage ist schnell gestellt und berechtigt gestellt. Aber es gibt meiner Ansicht nach vielleicht zunächst mal so drei Aspekte, die mit dieser Frage und mit der Beantwortung dieser Frage zusammenhängen. Das erste ist so eine Geschichte, die ist größer als wir, so ein überindividueller Aspekt. Weil die Sünde, das Böse, steht als Verhängnis mitten in unserer Welt, seit Adam und Eva sie in die Welt reingelassen haben. Und mit ihr all die negativen Eigenschaften, die Sünde nun mal mit sich bringt. Krankheit, Neid, dass wir eifersüchtig sind, lieblos miteinander umgehen, lügen, andere unterdrücken, schlecht über andere denken und reden und was es alles noch so gibt. Und auch wir Christen leben eben nicht auf irgendeiner Insel der Seligen, wo das Böse keinen Zugriff hätte. Wäre ja schön. Aber das ist nicht der Fall. Sondern wir leben mitten in dieser Welt und deswegen leiden wir mit dieser Welt unter der Folge der Sünde. Und wenn wir ehrlich sind, naja, sind wir immer ganz unbeteiligt, können wir gar nicht auf Böse, nichts Negatives denken, reden, machen. Wir sitzen irgendwie, ich denke manchmal so, das ist wie in der Straßenbahn, ne? Eigentlich steigst du gesund ein, aber neben dir, der hat die Rüsselseuche bis zum Anschlag. Und dann niest er. Und zwei Tage später hast du es auch. Obwohl du eigentlich nichts dafür kannst. Du bist kerngesund in die Bahn eingestiegen. Und trotzdem ist es so. Wir sitzen halt alle irgendwie im selben Zug. Und der ist keine heile Welt. Zweiter Aspekt. Und der ist jetzt schon ein bisschen persönlicher, individueller. Wir leben eben nicht allein auf dieser Welt und deswegen wirkt sich vieles von dem, was du und ich machen, auf andere aus. Also wenn du ein freundlicher und hilfsbereiter Mensch bist, der seine ganze Leidenschaft, wenn es schneit, hinterm Schneeschieber verbringt. Und du schöpfst nicht nur bei dir Schnee, auch beim Nachbarn. Hey, dann sind alle glücklich. Und wenn du so einen Nachbar hast, der dieses Syndrom aufzeigt, bist du der Glückliche, dessen Hof auch geschöpft ist. Und du kannst nichts dafür. Der Typ macht es einfach. Und du bist der Nutznießer. Und das ist doch was total Schönes. Du profitierst von dem Gutsein des anderen. Aber das gilt natürlich auch genauso umgekehrt. Wenn irgendein Despot den Gewinn aus allem Verkauf der Bodenschätze in seinem Land nur für sich verwendet, hungert das ganze Volk. Es hungern die, die gut sind im Volk, jeder Einzelne. Und es hungern die, die schlecht sind im Volk, jeder Einzelne. Es macht nicht einfach vor den Guten Halt. Und das Dritte, es gibt aus meiner Sicht auch noch so einen göttlichen Aspekt. Nämlich, Gott liebt uns Menschen alle von ganzem Herzen. Nicht unbedingt all das, was wir tun, denken, machen, aber jeden von uns. Und deswegen fühlt er sich in seiner Liebe zu uns Menschen allen, und zwar zu allen Menschen, weil alle seine Geschöpfe sind, gegenüber verpflichtet. Er sagt, ich habe euch doch geschaffen, also sehe ich mich in der Pflicht, euch zu versorgen. Und Jesus bringt das mal auf den Punkt und sagt, und deswegen regnet es nicht nur über den Äckern der Frommen. Nein, es regnet genauso über den Äckern derer, die sagen, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Gott lässt es in seiner Güte über allen regnen. Weil Gott tatsächlich diese Hoffnung hat, dass wir Menschen nicht nur die Frage in schwierigen Situationen stellen, warum lässt Gott es zu, sondern dass wir Menschen vielleicht auch irgendwann mal auf die andere Seite gehen und sagen, wieso lässt es Gott eigentlich auch auf meinem Acker regnen, wo ich ihm nie dafür gedankt habe? Ja, noch nicht mal einen Gedanken bisher an ihn verschwendet habe. Und es ist tatsächlich Gottes Hoffnung, dass wir über das Gut gehen lassen, dass er darüber um uns Menschen wirbt. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast bisher noch nie groß über Gott nachgedacht. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, warum ausgerechnet du in einem solchen Land leben kannst mit so einem Sozialsystem? Warum Gott es ausgerechnet dir so gut gehen lässt? Das wäre doch auch mal eine Frage. Wieso geht es mir eigentlich so gut? Und Gott sagt, weil ich dahinter stecke, weil ich dich lieb habe, weil ich meine Freude daran habe, wenn es meinen Geschöpfen gut geht. Deswegen, und deswegen wirbt Gott über die Frommen, wie über die, die ihn bisher noch überhaupt nicht in Beziehung zu ihm getreten sind, auch durch das Gute. Das sind mal so drei Aspekte, die uns vielleicht ein wenig mehr verstehen lassen, warum es manchen guten Menschen schlecht und manchen schlechten Menschen gut geht. Warum es oft sogar Christen schlechter geht als noch nicht Christen. Und nun, was machen wir damit? Was sagt Gott zu dem Ganzen? Was sagt Gott, wenn wir unter dieser scheinbar offensichtlichen Ungerechtigkeit leiden? Er sagt damals zu Israel das Gleiche, was er uns heute auch sagt. Als ich noch Kind war, ich bin in einer, heute würde man sagen, kinderreichen Familie groß geworden, wir waren vier Geschwister, und eines Tages sagte mein Vater, Junge, die Bude ist zu klein, du musst raus hier. Es ist nicht mehr für alle Platz, aber zwei Stockwerke tiefer habe ich mein Büro und da habe ich noch ein Zimmer für dich eingerichtet. Boah, ich fand das klasse, ich habe mir das Zimmer angeguckt. Es war das Gästezimmer der Kirchgemeinde mit Dusche, eigenem Klo, eigenem Waschbecken, eigenem Schreibtisch. Hey, ich hatte es besser als alle meine Geschwister. Ich fand's cool. Bis es Nacht wurde. Es gab damals noch nicht so viel mit Handy und so weiter. Mein Vater hat schon immer gedacht, es ist gut, wenn ich irgendwie mit der Wohnung in Verbindung bleibe. Es gab da solche kleinen Sprechgeräte, kabelgebunden, hast du aus dem zweiten Stock rausgeworfen, im Erdgeschoss wieder reingezogen und dann konntest du damit sprechen. So ein Ding hat er installiert. Ich dachte, ist vielleicht mal gut, wenn der Junge da unten was hat. So, es kam, wie es bei mir selbstverständlich kommen musste. Ich kriegte eine richtig üble Angst nachts. Ich habe da in meinem Bettchen gelegen und wusste nicht mehr richtig ein und aus. Und dann fiel mir ein, es gibt ja dieses Sprechgerät. Ich rüber in das Büro meines Vaters die Taste gedrückt und dann gesagt, gehupt, bis mein Vater endlich wach war, gehupt. Er wurde endlich wach und dann habe ich nur drei Worte gesagt. Ich habe Angst. Und dann hat mein Vater nur zwei Worte gesagt. Ich komme. Versteht ihr? Und es sind die zwei Worte, die Gott damals Israel und uns heute sagt. Ich komme. Ich komme. Malachi 2, Vers 1. Dazu sagt der Herr, der Herrscher der Welt, gebt Acht, ich sende meinen Boten, der mir den Weg bahnen soll. Der Engel meines Bundes, an dem ihr gefallen habt, ist schon unterwegs. Ich, der Herr, auf den ihr wartet, werde ganz plötzlich in meinem Tempel Einzug halten. Heißt nichts anderes wie, ich komme. Das ist das, was Gott uns an dieser Stelle sagt. Auch wenn wir unter der Ungerechtigkeit dieser Welt leiden. Und während Israel glaubte, dass sich noch nichts verändert hätte, war Gott schon längst unterwegs zu ihnen. Wie in der Antike bei Herrschern das üblich war, hat er einen Boten vor sich hergesendet. Und wenn wir bei dem Propheten Jesaja nachlesen, der hat ja 280 Jahre vor dem Propheten Malachi gelebt, dann weist er auf diesen Boten schon hin und Jesus selber erklärt uns, das war Johannes der Täufer, von dem wir am Anfang im Neuen Testament dann lesen, im zweiten Teil der Bibel. Er kündigte Jesus Christus an, indem Gott selber Mensch geworden ist. Und er sagt, ich komme, es wird Advent werden und es wurde ja auch Advent. Beim ersten Advent, an dem Jesus in diese Welt kam, wir werden das an Heiligabend, an Weihnachten wieder feiern, nämlich dass Jesus Mensch wurde, geboren wurde in diese Welt und in Jesus wurde Gott selber Mensch. Und es ist genau das passiert. Ich komme zu meinem Tempel, was Malachi sagt. Mit 12 Jahren spaziert der kleine Jesus mit seinen Eltern in den Tempel und stellt da richtig coole Fragen. Und die Gelehrten im Tempel, die frommen Leute, die echt ultra Bescheid wussten über alles, was mit Gott zu tun hatten, sagten, wo hat der Junge das nur her? Sein Vater ist doch Handwerker. Weil die Josef für seinen Vater hielten. Was ja nicht der Fall war. Er war ja praktisch nur der Ziehvater. Und dann später ist Jesus durchs Land gezogen, hat die Leute zu Gott eingeladen und niemand in Israel hatte damit gerechnet, dass dieser Jesus von Nazareth, dass dieses kleine Kind im Stall von Bethlehem, was unter erbärmlichsten Umständen geboren würde, der Retter der Welt werden würde. Das hat sie alle völlig überrascht. Genau wie Malachi das 500 Jahre vorher schon gesagt hatte. Und Malachi fragt im Namen Gottes weiter, doch wer wird den Tag überleben, an dem der Herr kommt? Wer kann von dem Herrn bestehen, wenn er erscheint? Also Malachi hat den Blick und sagt, wenn Gott kommt, der heilige und reine Gott, wer von uns hat eine Chance, vor ihm zu bestehen? Wer von uns könnte sich mit ihm vergleichen? Wer von uns ist genauso rein wie Gott, dass er vor ihm bestehen könnte? Das ist seine Frage. Und an der Stelle kommen wir ins Spiel. Du und ich, haben wir eine Chance, vor Jesus, vor Gott zu bestehen? Wir stellten fest, nicht nur Adam und Eva haben Böses getan. Wir können das ja, jedenfalls wenn ich an mein Leben denke, ich kann das auch. Und Israel forderte von Gott, gerecht zu sein. Und Gott erwähnt in seinem Wort an Israel ja auch diesen Engel des Bundes, wenn wir nochmal an diesen Vers in Malachi 3, Vers 1 denken. Der Engel meines Bundes, an dem ihr gefallen habt, ist schon unterwegs. Und damit greift Gott nochmal diese Sehnsucht Gottes nach einem gerechten Richter auf. Und man fragt sich natürlich, an wen denkt er denn, wenn er hier vom Engel des Bundes redet? Nach wem sehnt sich denn Israel damals? Mit wem müssten wir denn da rechnen? Wenn man jetzt nochmal so nachguckt, dieses hebräische Wort für Engel kann man auch mit Bote übersetzen. Und mit Israel bekam ja seinen Bund tatsächlich über so einen Engel, über solch einen Boten vermittelt. Können wir in Apostelgeschichte 7, Vers 38 nochmal nachlesen. Da heißt es, Mose war es auch, der in der Wüste, als das Volk am Berg Sinai versammelt war, als Vermittler auftrat zwischen dem Engel, der auf dem Berg zu ihm sprach, und unseren Vorfahren. Er empfing Weisungen, die zum Leben führen, damit er sie an uns weitergebe. Israel sehnte sich offensichtlich nach diesem Bundesengel, der damals mit Mose gequatscht hat, und haben gedacht, Mensch, wenn einer den Plan hat, dann doch dieser Engel, der müsste jetzt kommen und müsste mal so richtig hier klar Schiff machen. Und dass dieser Gedanke gar nicht abwegig war, das erfahren wir, wenn wir nochmal in Daniel 12 hineinschauen, Vers 1. Zu jener Zeit sagte der Engel, wird der große Engelfürst Michael eingreifen und für dein Volk kämpfen. Es gibt in der nicht sichtbaren Welt Kämpfe. Engel kämpfen für ganze Völker. Es wird eine Zeit der Not und Bedrängnis sein, wie sie seit Menschengedenken nicht gegeben hat. Aber dein Volk wird gerettet werden. Alle, deren Namen im Buch Gottes geschrieben stehen. Also in diesem Sinn werden die Engel ja dann auch bei Jesu zweiter Ankunft hier bei uns, bei seiner Wiederkunft sein. Jesus selber hat das so angekündigt, Matthäus 16, denn der Menschensohn, also Jesus, wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Dann wird er allen vergelten nach ihrem Tun. Dann wird er allen vergelten nach ihrem Tun. Welche Aufgabe die Engel an diesem Tag haben, wird hier nicht näher beschrieben. Aber Jesus wird an diesem Tag die Guten belohnen und die Bösen bestrafen. So kündigt Jesus das hier ganz klar an. Malachi 3 nochmal Vers 5. Der Herr, der Herrscher der Welt sagt, ich komme zum Gericht und ich werde kurzen Prozess machen mit allen, die mich nicht ehren. Mit Zauberern, ist so eine Aufzählung, ist sicherlich nicht vollständig, aber hat man schon mal eine Richtung. Mit Ehebrechern und Meineidigen, mit denen, die ihren Arbeitern den Lohn vorenthalten, die Witwen und Waisen übervorteilen und den Fremden, der bei euch lebt, ihr Recht verweigert. Also falls du jemals gedacht hättest, dass die Bösen mit ihrem Bösen ungestraft davonkommen, wird nicht stattfinden. Jeder wird für all das, was er denkt, tut, macht, fühlt, vor Gott Rechenschaft legen und von Gott dafür sein Urteil empfangen. Jeder. Keine Ausnahme. Das ist das, was Malachi sagt. Jeder. Damit darfst du rechnen. Wenn du dich wieder mal darüber aufregst, dass es den anderen so gut geht und dir so schlecht, wo du doch so gut bist. Aber damit musst du auch persönlich rechnen. Und das legt unseren Blick wieder auf Jesus und auf die Frage, die Gott seinem Wort folgt damals und uns heute stellt. Nämlich, doch wer wird den Tag überleben, an dem der Herr kommt? Wer kann vor dem Herrn bestehen, wenn er erscheint? Und die Antwort hat wieder nur zwei Worte. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, so ähnlich wie hier, alles ein bisschen kleiner. Und da stand vorne an der Stirnseite, damals gab es auch so Kanzeln, so ein bisschen so Raumschiff Enterprise-mäßig. So. Und über dieser Kanzel standen zwei Worte. Und die haben mich als Teenager bis heute geprägt. Da stand nur, Jesus allein. Und das ist die Antwort. Wer kann vor Jesus bestehen, wenn er kommt? Jesus allein. Oder wie der Theologe Dietrich Bonhoeffer mal gesagt hat, der ist ja für seinen Glauben im KZ in Buchenwald umgebracht worden. Der sagte, vor Gott kannst du am Ende immer nur zu Gott fliehen. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Vor dem richtenden Gott, der in Jesus bei seinem zweiten Advent am Ende der Zeit wiederkommen wird, kannst du dich nur zu dem rettenden Gott flüchten. Wenn Jesus bei seinem zweiten Advent am Ende dieser Weltzeit als Richter wiederkommen wird, kannst du dich bis dahin nur zu dem rettenden Jesus flüchten, als der ja dir seit seinem ersten Advent in dieser Weltzeit begegnet. Und das hat dieser Wegbereiter, von dem hier die Rede ist, der Johannes schon bezeugt, als er Folgendes von Jesus sagte. Die Leute damals, heißt es, das Volk war voll Erwartung, also die Israeliten zur Zeit Jesu, und fragten sich, ob vielleicht Johannes der versprochene Retter sei. Da erklärte er allen, ich, Johannes, taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, um die Spreu vom Weizen zu scheiden und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf und verkündete ihm die gute Nachricht vom Kommen des versprochenen Retters. Wisst ihr, deswegen ermutige ich euch heute Vormittag von ganzem Herzen. Vertrau, wenn du das noch nicht gemacht hast, dein Leben diesem Jesus an. Bevor er wiederkommt und dir als Richter begegnet. Denn dieser Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz, deswegen bauen wir das auch gar nicht ab in der Adventszeit. Er hat mit seinem Tod am Kreuz deine Schuld dir bereits vergeben, weil er dich liebt. Er hat es nicht nur auf deinem Acker regnen lassen, sondern er hat alles dafür getan, dass du deine Schuld vor Gott loswerden kannst. Und es hat ihn sein Leben gekostet. Und er hat es gerne für dich getan. Er hat es wirklich gerne für dich getan. Und dann hat Gott ihn auferweckt, weil Jesus nie etwas Böses getan hat. Und er hat dir mit seiner Auferstehung neues, ewiges Leben zugänglich gemacht. Und er will dich seit seiner Rückkehr zum Vater in den Himmel durch seinen Heiligen Geist ein ganzes Leben lang zum Guten hin verändern, dich prägen, dich führen, dich begleiten, dich stärken. Und das alles liegt für dich bereit. Damit kannst du vor Gott bestehen. Weil du dich damit mit Jesus eins machst. Du bittest ihn um Vergebung für deine Schuld. Und damit wirst du rein vor Gott. Und du lädst ihn ein, in dein Leben zu kommen durch den Heiligen Geist. Und damit wirst du eine Einheit mit Jesus. Deswegen nimm Jesu Vergebung in Anspruch. Lad ihn durch seinen Heiligen Geist in dein Leben ein und lass dich verändern. Lass dich verändern. Ihr Lieben, und ich weiß davon, wovon ich spreche, wenn ich sage, diese Veränderung, die Jesus mit uns geht, das ist nicht immer Zuckerschlecken. Das tut manchmal richtig fies weh. Malachi beschreibt das hier im zweiten und dritten Vers. Es ist wie das Feuer, er ist wie das Feuer im Schmelzofen. Und wie die Lauge im Waschtrog. Er macht es wie einer, der Silber erhitzt, um Verunreinigungen auszuschmelzen. Er reinigt die Nachkommen von Levi, wie Gold oder Silber durchs Feuer gereinigt wird, damit sie seinen Opferdienst recht versehen. Ich finde diese Begriffe heftig. Jesus schmelzt das Böse aus, reinigt seine Leute mit Salz, Lauge und Reinigungssalz. Hast du schon mal auf eine offene Wunde Salzlauge gegeben? Freunde, da kriegst du Gefühle, von denen wusstest du gar nicht, dass du dazu in der Lage bist. Das tut fies weh. Wenn ich diese Worte höre, zieht sich in mir schon alles zusammen. Aber Jesu Ziel dabei ist nicht die Vernichtung, sondern mit Salz hat man früher, mit Lauge hat man früher Wunden gereinigt, damit sie wieder heil werden. Manches, was Jesus mit uns macht, tut fies weh, aber nicht um uns zu vernichten, sondern um uns zu reinigen, zu heiligen. Das heißt im Vers 4, dann werden die Opfer, die in Juda und Jerusalem dargebracht werden, dem Herrn Freude machen, wie einst in alten Zeiten. Oder wie Paulus das mal ausgedrückt hat in Römer 7, was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil, zu ihrem Guten dienen. Seht, und das könnte aus meiner Ansicht nach der vierte Aspekt sein, warum wir manchmal auch darunter leiden, dass es anderen so gut und uns so schlecht geht. Dass wir in dem Moment erleben, dass Gott tatsächlich seinen Blick auf uns lenkt, weil wir es ihm wert sind. Vor unserem Herrn kann aus sich heraus niemand bestehen. Nicht nur Adam und Eva haben dem Bösen Tür und Tor geöffnet. Jeder von uns, der auch Böses denkt oder Böses macht, auch der kann nicht vor Gott bestehen. Und du weißt es, wie es bei dir aussieht, und Gott weiß es. Und er wird, wie ich vorhin sagte, alle Bösen dafür zur Rechenschaft ziehen. Keiner kommt mit seiner Sünde ungestraft davon, außer Jesus allein. Und wer sich mit ihm von ganzem Herzen verbindet. Von dem Jesaja schon bezeugt, doch wegen unserer Vergehen wurde Jesus durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft. Und jetzt kommt's. Damit wir Frieden haben. Frieden im Herzen. Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesus hat für unsere aller Schuld bezahlt. Bring deine Schuld zu seinem Kreuz. Nur was am Kreuz angenagelt ist, fällt auch unter seine Vergebung. Darum hängst dahin. Das kannst du mit einem Gebet machen. Sagen, Herr, hier ist meine Schuld. Danke, dass du dafür bezahlt hast. Und jetzt komm in mein Leben. Durch deinen guten Heiligen Geist. Und du wirst erleben, wie du Frieden in dein Herz bekommst, der von Gott kommt. Der hat nochmal eine ganz andere Qualität als menschlicher, irdischer Frieden. Und du wirst geheilt. Du bist in die Lage versetzt, es besser zu machen, als die verletzten Seelen um dich herum, die um sich beißen, ihren eigenen Vorteil suchen und dabei das zu Lasten anderer oft machen. Lass es zu, dass der Heilige Geist dich umbaut, dass du nicht auch so ein Mensch bist oder wirst oder bleibst, sondern lass dich von ihm reinigen, wie Wäsche mit Lauge im Waschtrog. Lass zu, dass er die Verunreinigungen in deinem Denken, Reden, Handeln und Fühlen ausbrennt. Er macht es, weil du sein Goldschatz bist. Sein Tafelsilber, mit dem er in Ewigkeit die Herrlichkeit verbringen will. Und bis dahin leben wir ja noch in dieser Welt. Bis dahin will er durch dich dein Umfeld positiv prägen, um auf sich den Richter, aber noch auch den Retter aufmerksam zu machen. Du kannst dich also weiterhin über jede Ungerechtigkeit in deinem Umfeld aufregen und nichts tun. Oder du stehst auf als geheilter Betroffener und begegnest ihr mit Jesus. Er allein ist die Hoffnung für dich und für diese Welt. Damit kannst du rechnen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.